온다.
기온다.
온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 420. Schon öfter haben wir vom Onda Info den uruguayischen Sänger und Kantautor Daniel Viglietti vorgestellt. Nun ist er tot. Deswegen werden wir noch einmal an ihn erinnern. Nach einer Note aus Mexiko dreht sich dann alles um das Amazonasgebiet. Die großen Städte des brasilianischen Amazonasgebiets sind stolz auf ihr multikulturelles Erbe. Doch bis heute ist kaum erforscht, dass es bereits seit dem 17. Jahrhundert im brasilianischen Regenwald viele schwarze Communities gab. Wir haben uns von ihnen mal ihre Geschichte erzählen lassen. Und im peruanischen Amazonasgebiet, genauer gesagt in Nauta, muss es nicht immer Englisch sein. Denn hier lernen Kinder und Jugendliche die fast ausgestorbene Sprache der Kokama. Ihre Lehrer könnten ihre Großeltern sein, denn nur die alten Kokama-Indigenas haben ihre Sprache nicht vergessen. Jahrzehntelang wurden die indigene Sprache und Kultur gewaltsam unterdrückt. Wir vom Onda Info wünschen euch eine spannende halbe Stunde.
Onda Info? Nachrichten.
Eine Stimme, die bewegte. Am 30. Oktober verstarb der uruguayische Aktivist und Sänger Daniel Viglietti. Seit den 70er Jahren war Daniel Viglietti viel mehr als nur ein Vertreter der uruguayischen Musikrichtung Canto Popular. Seine Stimme steht für einen Kampf für Gerechtigkeit und Frieden. Seine Lieder bewegten die Menschen. Zur sandinistischen Revolution in Nicaragua sang er bei einem berühmten Friedenskonzert 1983. Er unterstützte die Zapatistas in Mexiko und viele soziale Bewegungen auf dem ganzen Kontinent. Er sang vor allem, wie er selber erzählt, Lieder für die Menschlichkeit.
Mein nächstes Album werde ich Lieder für die Menschlichkeit nennen. Angesichts von so viel Unmenschlichkeit wie in Irak, Afghanistan und Guantanamo, dieser Folterwerkstatt der USA in Kuba. Wo soll man da anfangen? Lieder für die Menschlichkeit schreiben.
¿Qué es lo que uno trata de hacer? Canciones humanas.
Quien ama la luna sin roce y sin prisa, es suave caricia su pie. No hay rueda que pueda, ni hierro que muela el polvo nacido del sol. La duda bien sabe que en ella no cabe el gesto ruidoso del riel. Seguro que hubo un indio que anduvo dejando en la arena su piel. Los lobos marinos que llegan salinos recuerdan la orilla del ayer. Presiento que el tiempo tan ágil, tan lento, aprende en la duna a esperar que el cielo en el viento detenga un momento.
Y bueno, yo a veces digo que ha habido que guardarse la R de revolución en el corazón y bueno, y dar pasos con esta evolución a la que habrá que ponerle un día de nuevo la R, ¿no? Es un trabajo que capaz que yo no lo voy a ver por mi edad, pero pienso que es importante seguir soñando con todo eso, ¿no?
Presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel.
Mexiko. Mehrere der Nachrichtenagentur MVT zugespielte Videos erregen derzeit Aufsehen in Mexiko. Sie zeigen, wie Insassen einer Haftanstalt andere Häftlinge vor laufender Kamera foltern. Diese Aufnahmen werden später den Angehörigen der misshandelten Gefangenen zugespielt, um von ihnen Geld zu verlangen, damit die Misshandlungen in Zukunft unterbleiben. Die anonym gebliebene Quelle der Videos versicherte, dass bereits mehrere Häftlinge an den Folgen der Misshandlungen gestorben sind. Was den Aufnahmen besondere Brisanz verleiht, in einigen von ihnen sind Angehörige des Wachpersonals zu sehen, die den Misshandlungen beiwohnen und diese gestatten. Nach Veröffentlichung der Videos wurde gegen den Leiter des betroffenen Gefängnisses ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit ist er vom Dienst suspendiert. Die in den Videoaufnahmen dargestellten Misshandlungen sind allerdings kein Einzelfall. In vielen Gefängnissen Mexikos haben die inhaftierten Kriminellen de facto die Verwaltung übernommen. Mitglieder des organisierten Verbrechens installieren ein Terrorregime, dem sich andere Gefangene unterzuordnen haben. Dies wird nicht nur von der Leitung der betroffenen Haftanstalten toleriert, oft sind auch korrupte Aufseher direkt in die kriminellen Machenschaften verwickelt.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Onda Hinhörer! Menschenrechte in anderthalb Minuten auf den Punkt. Heute Recht auf Stadt.
Herr, kann ich euch kurz mal was fragen? Was ist das Recht auf Stadt für euch?
Habe ich noch nie gehört.
Hast du mal von gehört? Recht auf Stadt?
I don't speak German.
Also Recht auf Stadt, was stellst du dir darunter vor?
Weiß nicht, vielleicht, dass alle aus dem Dorf in die Stadt ziehen dürfen.
Naja, viel ist das ja nicht, was sich manche Leute unter einem Recht auf Stadt vorstellen können. Dabei müssen viele Menschen um so grundlegende Dinge wie Wohnraum und Einkommen kämpfen. In Deutschland, aber auch in Lateinamerika.
Wir sind es, die unser Recht einfordern müssen, verstehst du? Wir haben ein Recht auf Land, ein Recht auf Wohnraum. Und wir werden das Recht bekommen, hier zu bleiben.
Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Doch die Realität sieht oft anders aus. Denn in Deutschland und Lateinamerika schießen die Mieten durch die Decke. Menschen werden an den Rand gedrängt oder gleich ganz vertrieben. Es gibt immer mehr Kontrollen, Städte werden gleichgemacht und einer Verwertungslogik unterstellt.
Linke Seite Supermarkt, rechte Seite Abfahrspielplatz, in der Mitte Autobahn.
Aber Not macht erfinderisch. Besetzungen, urbane Landwirtschaft, selbstverwaltete Stadtviertel. Und die in Lateinamerika erprobten Widerstandsstrategien und Lebensmodelle könnten auch ein Vorbild für Deutschland und Europa sein.
Das ist unser Recht, hier zu leben.
Menschenrechte sind ein Muss. Und die gelten auch dafür, wo und wie man leben will.
Und dahin, Hörer. Argumente, Infos und Straßenumfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Ein Wald, viele Gesichter. Belém, Macapá, Santarém, Manaus. Die großen Städte des brasilianischen Amazonasgebiets sind stolz auf ihr multikulturelles Erbe. In den Geschichtsbüchern erfahren die Kinder von ihren portugiesischen, spanischen, französischen und indigenen Vorfahren. Wenig präsent ist jedoch die Geschichte der schwarzen Bevölkerung. Dabei gab es bereits seit dem 17. Jahrhundert im brasilianischen Regenwald viele schwarze Communities. Doch ihre Geschichte ist bis heute kaum erforscht. Vielleicht auch deshalb, weil die schwarzen Erfahrungen im Amazonas quer zu vielen Klischees liegen und unsere Vorstellungskraft herausfordern.
Somos negros verdadeiros, trabalhando no pesado. Honro meu passado e meus ancestrais. Luto até hoje para alcançar meus ideais.
É assim, como eu sou professor de história, formei história.
Als Lehrer fiel es mir immer schwer, über die Geschichte der Schwarzen in unserem Land zu sprechen. Stell dir vor, ein Klassenzimmer, 35 Schüler. Und ich als Afro-Brasilianer rede über Sklaverei. Es ist eine quälende Geschichte und sie wird ohne Unterlass heruntergebetet, damit wir gedanklich bloß nie vom Sklavenschiff herunterkommen. Deshalb nehme ich die historischen Fakten und übersetze sie in Rapmusik.
E transformar isso em um rap.
Die gehaltvollen Reime des schwarzen Geschichtslehrers João Ataíde sind bekannt in den Klassenzimmern von Macapá, einer 300.000 Einwohnerstadt im nördlichen Amazonasgebiet Brasiliens. Macapá hat eine afro-brasilianische Gegenwart und Vergangenheit, wie so viele Städte in der Umgebung. Offiziell beginnt die Immigration von den Afrikanerinnen und Afrikanern ins Amazonasgebiet im späten 17. Jahrhundert, als holländische und englische Schiffe mit Sklavenarbeiterinnen und Arbeitern an Bord auch in den Dschungel fernab der lukrativen Zuckerplantagen im Landesinneren vordrangen. Doch selbst aktuellere Forschungen tun oft so, als seien die Schwarzen dort nie angekommen. So schreibt der brasilianische Historiker Vicente Salles:
Es gab von Beginn an eine Reihe von Faktoren, die für die Einfuhr schwarzer Arbeitskräfte ungünstig waren. So hatten die weißen Siedler nicht nur wenig Ressourcen, die Schwarzen passten sich auch nur schlecht an die rentabelste Wirtschaftsaktivität hier an, das Sammeln von Gewürzpflanzen.
Soll heißen, beim Zimt- und Nelkenpflücken waren Indigene einfach geschickter. Von dieser allgemeinen Behauptung sei es nur ein kleiner Schritt, die historische Bedeutung der Schwarzen im Amazonas komplett zu verleugnen oder sie zu passiven Objekten zu degradieren, beschwert sich Geschichtslehrer João Ataíde. Dabei waren es seine Vorfahren, die die Festungsanlagen und die Kirche Macapás bauten und nicht nur das.
Houve um período que Portugal, Espanha, eles esqueceram de Macapá.
Es gab eine Zeit, in der die Stadt von den Portugiesen und Spaniern komplett vergessen wurde. Von 1782 an wurde Macapá von den Schwarzen weiter organisiert, die nach dem Bau der Festung geblieben waren. Es gab keinerlei Präsenz der Kolonialherren. Und noch bis in die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts regierten allein die Schwarzen die Stadt.
Os negros foram donos dessa cidade por um bom período.
Ganz anders, aber nicht weniger spannend, verlief die Geschichte des kleinen Nachbarortes Massagau. Die schwarze Community dort kam als Dienerschaft portugiesischer Kolonialherren nach Brasilien, berichtet Josiane Calassans, die in Massagau aufgewachsen ist.
Massagau hat eine Geschichte in drei Ländern, Marokkos, Portugal und Brasilien.
Die Geschichte unserer Stadt verbindet drei Länder, Marokko, Portugal und Brasilien. Sie beginnt vor über 300 Jahren in Marokko, wo es eine Stadt namens Massagau gab. Als es dort zu religiösen Konflikten kam, flohen die portugiesischstämmigen Christen mitsamt ihren schwarzen Haussklaven nach Brasilien. Das war im Jahr 1769. Damit beginnt die Geschichte eines neuen Massagaus im Amazonas. Am 23. Januar 1770 wurden die 163 Familien und ihre Sklaven in einem Fort angesiedelt. Und daher rührt unsere Tradition, welche die Bevölkerung von Massagau bis heute bewahrt hat, ein portugiesisches Erbe mit afrikanischen Wurzeln.
Desse povo português das origens africanas.
Josiane Calassans unterrichtet wie João Ataíde afro-brasilianische Geschichte an der Schule, aber auf Rap und Sprechgesang verzichtet sie in ihrem Unterricht. Um die Historie ihrer Stadt neu zu erzählen, setzt die junge Frau auf ein anderes Medium, den Film. Seit 2 Jahren arbeitet sie mit an der Dokumentation Porta do Mar, was übersetzt so viel heißt wie Tor zum Meer.
E esse documentário, ele vai estar contando essa história desses dois mundos em tempos diferentes e que vai falar
Der Film erzählt die Geschichte der beiden Masagaus. Die Menschen in Marokko und im Amazonas kommen zu Wort. Hier im Amazonas filmen wir das jährliche Spektakel, das den Krieg zwischen Mauren und Christen repräsentiert. Klar werden wir manchmal gerügt, warum wir so viel aufheben, um ein Kapitel aus der portugiesischen Kolonialzeit zu machen. Aber sie ist nun mal auch unsere Geschichte und die wollen wir bewahren.
Do berço, então a gente está fazendo preservar.
Die Geschichte der schwarzen Bevölkerung beschränkt sich jedoch nicht nur auf die von Weißen gegründeten Amazonasstädte. Auch Schwarze, die der Sklaverei entfliehen konnten, organisierten bereits vor rund 300 Jahren eigene Siedlungen im Regenwald, sogenannte Quilombos.
E com a força e a fuga de vários outros negros se construiu lugar aonde se chama Quilombo.
Es waren von Beginn an Orte der Selbstorganisation. Erst die Verfassung von 1988 erkannte diese Siedlungen offiziell an. Es gibt in ganz Brasilien mehr als 5000 Quilombos.
Estima-se que são mais de 5000 Quilombos espalhados por todo o Brasil.
Im Amazonasgebiet befinden sich hunderte schwarze Gemeinden. Längst nicht alle sind als Quilombos eingetragen. Nur wer seine Geschichte kennt und verteidigt, hat die Chance, selbst über das angestammte Land zu entscheiden. Emblematisch ist die Geschichte des Quilombo Frechau im Amazonas-Bundesstaat Maranhão. Ende der 1980er versuchten dort bewaffnete Agrarspekulanten, sich ein Stück Land von der Größe der Hansestadt Bremen anzueignen. Dabei hatten die schwarzen Arbeiter und Arbeiterinnen diese Fläche bereits Jahrzehnte zuvor erworben. Nur der gemeinsame Widerstand half ihnen damals, ihr Recht auf Land durchzusetzen, erinnert sich Bewohnerin Valdilene Mondego.
Ocupamos junto a sede do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e depois a
Gemeinsam besetzten wir die Umweltbehörde, später die Zentrale der hier regierenden Arbeiterpartei. Die Politiker halfen uns am Ende sogar, unsere Demos zu organisieren. Jeden Tag spielten wir die Trommeln, zu Ehren von São Benedito, unserem Schutzpatron. 1992 unterzeichnete dann der damalige brasilianische Präsident Fernando Collor de Mello ein Dekret, das unser Land zu einem von uns verwalteten Schutzgebiet machte. Es war die offizielle Geburtsstunde des Quilombo Frechau.
Então a nossa terra passou a ser uma reserva extrativista.
Nicht überall sind die Bewohner jedoch interessiert, ihre Gemeinde als Quilombo anerkennen zu lassen. Quilombo, das klinge einigen zurückständig, andere fürchten rassistische Blicke, erklärt der schwarze Lehrer Ataiji. Doch Rassismus verfolge einen in Brasilien ohnehin überall, so auch ihn, wenn er nach Schulschluss als Hobbymusiker auftrete.
A minha vida em Macapá é trabalho para casa, de casa para o trabalho.
Wenn ich mit meiner Band unterwegs bin, dann fahre ich von zu Hause direkt zu den Konzerten und wieder zurück. Ich fühle mich nicht wohl, in eine Bar zu gehen. Ich ertrage die Blicke nicht. Nur ein paar Kilometer weiter, in Französisch-Guayana, ist das anders. Dort kann man ins Kino gehen, in den Supermarkt, ohne sich beobachtet zu fühlen. Klar, auch dort gibt es soziale Kämpfe. Aber die Schwarzen dort leiden weniger unter Rassismus als in Brasilien.
A Diskriminação, o Rassismo ainda é muito presente, sabe? O Mar Abaixo é mais ou menos assim.
Noch nie sei Ataiji zum Beispiel bei einer Verkehrskontrolle einfach so durchgewunken worden. Er schluckt. Die Musik und die schwarze Kultur geben ihm in solchen Momenten Kraft. Auch seine Kollegin Josiane Calassans sieht in den öffentlichen Festen in ihrer Gemeinde keine rückständige Folklore, sondern eher die Möglichkeit, den schwarzen Amazonas und seine Geschichten sichtbar und selbstbewusster zu machen. Bald schon steht im religiösen Kalender das bunte Fest der Jungfrau des Lichts an. In das katholische Spektakel fließen auch afro-brasilianische Kulte ein. Den Soundtrack liefert unter anderem Ataijis Band Afrohitmus mit melancholischen Marabaixu-Rhythmen, die an die Überfahrt auf den Sklavenschiffen erinnern, und mit Batuki-Hip-Hop, dem rebellischen Sound des heutigen schwarzen Amazonas. Musik.
Melhores dias da minha infância eu vivi no asa aberta. Quantas saudades daquelas festas. A turma crescendo juntos, se educando em vários assuntos. Tinha até disputa pra quem era mais esperto, escrevendo e mandando nos versos. É. No fim da tarde vinha o futebol, o basquete a queimada e o handebol. Se chovesse ou fosse só, a corrida em cima do muro. A pira esconde na noite escura, camuflando uma vida dura, pra viver num mundo sem fissura. É, oh. Ali eram sonhos e desejos. Ficava nessa vida o dia inteiro, pra quem queria dava uma de escoteiro. Antes do almoço vai pro chuveiro. Logo veio outro governo, cortando a ação da verba social. Foi tudo dominado pelo matagal. Ainda tinha a polícia dizendo que ali era lugar de marginal. É. Os moleques foram deixados de lado pelos donos da lei, foram espancados e logo aprenderam a roubar. A briga de galera deu hip hop em Macapá. O pé rachado, o bola, morreram esfaqueados. O Ronaldo e o Malon levaram tiro na cabeça. Pobres coitados, chegava assim a guerra do tráfico. Logo com uma nova estatística.
Nauta ist eine kleine Stadt im peruanischen Amazonasgebiet, unweit des großen Binnenhafens von Iquitos. Hier leben die indigenen Kokama. Nur, dass sich fast keiner der Bewohnerinnen und Bewohner als solcher verstanden wissen will. Lieber sind sie Frauen, Männer, Bürger oder einfach Peruaner. Bloß nicht Kokama. Denn der indigenen Kultur anzugehören, ist in Nauta und Umgebung mit Scham behaftet. In der Zeit des Kautschukbooms wurden in Peru von Mitte des 19. Jahrhunderts bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Kokama zu Sklavenarbeit verpflichtet, Frauen sexuell ausgebeutet und ihre Sprache und Kultur gewaltsam unterdrückt. Heute lernen die Kinder in Nauta die indigene Sprache wieder, einen wichtigen Teil ihrer Kultur. Denn einige alte Männer und Frauen sprechen noch bis heute Kokama.
An einem schwülwarmen Nachmittag in Nauta, einer kleinen Stadt im peruanischen Amazonasgebiet. Wir sind mit Don Victor verabredet, einem Mann im fortgeschrittenen Alter, der mit seiner Frau eine kleine Hütte am Stadtrand bewohnt.
Buenos días. Estamos aquí en el asentamiento Darwin Grande Ruiz y yo soy Víctor Canoe Pacaya, soy Kokama.
Don Victor ist Kokama indígena, wie die meisten der knapp 30.000 Bewohner von Nauta. Was heute kaum einer weiß, die Stadt wurde im Jahr 1830 sogar von einem Indigenen gegründet. Doch heute ist die Kultur der Kokama im Straßenbild kaum noch präsent und ihre Sprache fast ausgestorben. Don Victor spricht sie noch und unterrichtet sie sogar bei sich zu Hause.
Soy profesor de la lengua Kokama y vengo enseñando aquí en mi casa a los niños de 6 a 15 años la lengua Kokama.
Rund ein halbes Dutzend Mädchen und Jungen haben heute an dem großen Holztisch in seinem Wohnraum Platz genommen. Vor ihnen liegen Papier und Stifte. Don Victor erzählt seinen Schülern, worin die Besonderheiten der Sprache liegen. Von der Aussprache her sei Kokama eher mit dem Englischen als mit dem Spanischen vergleichbar. Und ein Mann redet in einer anderen grammatikalischen Form als eine Frau.
El hombre dice zapuquiura y la mujer dice zapuquiay. Cauquiura y la mujer dice cauquiay. Esa es la diferencia del hombre y la mujer.
Die meisten Kinder in Don Victors kleiner Klasse fangen gerade erst an, die indigene Sprache zu lernen. Ihre Motivation ist ganz unterschiedlich.
Porque me va a servir algo cuando soy grande.
Porque quiero aprender.
Sí, estoy aprendiendo en clase a veces el inglés, pero también lo practico el Kokama, ¿no? Estoy aprendiendo las dos cosas. Por ahí ves un hermano nativo, poder conversar, ¿no?
Kokama, sagen sie, könne man später gut gebrauchen, gerade wenn man beruflich viel mit den Bewohnern der Flussdörfer zu tun habe. In der Schule pauken sie Englisch, bei Don Victor eben Kokama. Oft sind es die Eltern, die ihre Kinder dazu anhalten, die alte Sprache zu lernen.
Mi mamá me dijo también así. Me pregunto si quiero estudiar. Mi mamá, yo le digo que sí.
Die Generation, die heute im Berufsleben steht, ist meist ohne Kokama aufgewachsen. Kindern, welche die Sprache noch zu Hause sprachen, wurde dies spätestens mit Eintritt in die Schule untersagt. Erinnert sich Rita Munoz, Radiomacherin aus Nauta.
Mi madre me contaba, por ejemplo, cuando ella iba a la escuela, tenían los compañeros de las diferentes comunidades.
Meine Mutter hat mir erzählt, dass es in ihrer Grundschulklasse Kinder aus den Dörfern gab, die ausschließlich Kokama sprachen und kaum Spanisch verstanden. Als die Lehrerin einen Jungen aufforderte, zu zählen, sagte er Uipi. Auf Kokama heißt das Eins. Und die Lehrerin fing an, ihn zu schlagen.
Auch Don Victor musste solche Szenen am eigenen Leib erfahren. Wenn die Lehrer mitbekamen, dass er sich auf dem Pausenhof mit seinen Freunden auf Kokama unterhielt, musste er zur Strafe auf rohen Maiskörnern knien. Die Schule verlängerte auf grausame Weise die Gewalt, der die Kokama in Peru seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts ausgesetzt waren. Als im Amazonasgebiet der Kautschukboom ausbrach, wurden die Indigenen, je nach Geschlecht, zu Zwangsarbeitern oder Sexsklavinnen der Landbesitzer und Unternehmer degradiert.
Das erklärt die Reaktionen, warum die Menschen keine Kokama sein wollen. Sie verdrängen ihre Geschichte.
Die schmerzhaften Erfahrungen der Kokama versinnbildlichen sich auch in den indigenen Mythen und Legenden. Der des schwarzen Tigers zum Beispiel. Tagsüber, so erzählt Don Victor, sei der Tiger ganz friedlich. Aber nachts fresse er die schlafenden Kautschukarbeiter. Doch ein Indigener sei wach geblieben und habe ihn gesehen. Und er erschlägt den Tiger mit einem Stock. Geschichten wie diese, in der auch der Widerstand eine wichtige Rolle spielt, erzählten sich die Menschen im peruanischen Amazonasgebiet mündlich, heimlich, im Verborgenen. Eine Schriftsprache gibt es im Kokama nicht. Wohl auch deshalb verläuft die aktuelle Wiederentdeckung der indigenen Sprache und ihrer Kultur zu guten Teilen über ein Sprachmedium, das Radio, berichtet Leonardo Teja von Radio Ocamara, einem Community-Sender aus Nauta.
Miguel Ángel Cadenas, der frühere Leiter von Radio Ocamara, hat eine Gruppe von älteren Frauen und Männern gegründet. In ihrer Sendung sollten sie sich einfach nur unterhalten, über ihr Leben. Dabei fielen die ersten Wörter und Satzfetzen auf Kokama. Es wurden Scherze gemacht.
Die Unterdrückung in der Schule hatte also nicht vollständig funktioniert. Die alten Leutchen sprachen noch Kokama. Von da an wurde die Sprache zum Zentrum der wöchentlichen Radiounterhaltung. Und in einem nächsten Schritt die Mitglieder der Gruppe dazu motiviert, den jungen Indigena-Kindern die alte Sprache beizubringen.
Heute lernen in Nauta etwas mehr als 100 Kinder und Jugendliche Kokama. Frauen und Männer, die ihre Großeltern sein könnten, wurden zu Lehrerinnen und Lehrern. Und für uns als Radio sind die alten Menschen die Wissensquelle für künftige Projekte.
Bereits zwei Bücher hat Radio Ocamara veröffentlicht, in denen die Mythen der Kokama versammelt sind. Der Leute vom Fluss, wie es in einem Buchtitel heißt. In den Straßen von Nauta gibt es jetzt Wandbilder zu diesen Legenden. Und nach vielen Jahren ehrenamtlicher Anstrengungen ist auch der peruanische Staat davon überzeugt, dass die Sprache der Kokama nicht etwas ist, das man unterdrücken, sondern etwas, das man fördern sollte. Vom Bildungsministerium gibt es etwas Geld für ein Kokama-Wörterbuch, das von den alten Indigenen gerade erarbeitet wird, und für den Sprachunterricht. Radiomacherin Rita.
Das ist sehr wichtig, denn die alten Menschen sterben ja irgendwann. Man muss also etwas tun, um die Sprache zu bewahren. Aber die Unterstützung des Staates ist immer noch viel zu wenig.
In Don Victors Wohnzimmer am Stadtrand von Nauta neigt sich seine Kokama-Klasse für heute langsam dem Ende zu. Zeit für ein kleines Abschiedslied. Denn Musik spielt in der indigenen Kultur eine große Rolle. Es ist das Lied der Manati, der Seekuh, die wie die Kokama im peruanischen Amazonasgebiet zu Hause ist.
Uno, dos y tres. Zuara, zuara, zutina ningura. Zuara, zuara, zutina ningura. Ay pukata ikwa ini, ay pukata ikwa ini. Zuara, zuara, zunina ningura.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.